Willkommen beim Wirtschaftswunder-Talk, dem Podcast, der digitale Wirtschaftswunder vorstellt. Geschichten von Unternehmen und Menschen, die in Krisensituationen mit Innovationen, mobilem Arbeiten und Digitalisierung Konzepte für die Zukunft entwickeln. Ich bin Birgit Eschbach, die Gastgeberin dieses Podcasts und für dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Ja, herzlich willkommen zum ersten Wirtschaftswunder-Talk im neuen Jahr. Wir haben ja alle so mit Spannung darauf gewartet, was 2021 bringt und dass es endlich losgeht und waren so voller Hoffnung und hängen jetzt doch nochmal im tiefen Lockdown und in den Sorgen und Nöten. Und heute spreche ich mit Georg Broich, CEO von der Broich Hospitality Group und ich sag mal Mr. Catering in Deutschland. Also Georg, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ich will so zwei, drei Sätze zu dir sagen. Du hast in dritter Generation, ist es richtig?
Nee, also vierte Generation, in diesen vierter, Teil des Unternehmens.
Ja. Also du hast in vierter Generation ein Unternehmen in Düsseldorf, was sich in der Vergangenheit mit einem Schwerpunktthema Catering beschäftigt hat. Du hast noch ganz viele andere Sachen, die ihr macht, Locations, die ihr selber betreibt, etc. Erzählen wir gleich ein bisschen drüber. Aber was ich sagen möchte, du bist auf jeden Fall nicht nur, dass du dein eigenes Unternehmen hast, du bist auch Sprecher des Europäischen Luxus-Catering-Verbandes LECA. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Wahrscheinlich hat er eine andere Bezeichnung, können wir gleich auch nochmal.
Ist der deutsche Verband. Ich war Gründungsmitglied des der APCAS, das war der europäische Verband. Ja. Aber ich bin Sprecher der LECA, der Leading Event Catering Association im Pharmab.
Ja, siehst du mal, bei Leading Event Catering denke ich sofort, ist ein internationaler Verband. Aber auf jeden Fall, du vertrittst oder bist Sprecher und bist vernetzt mit den großen Catering-Unternehmen. Du weißt also ganz genau, was los ist, was euch getroffen hat, nicht nur von deinem Unternehmen, sondern auch, was deine Kollegen in der Branche getroffen hat. Und darüber hinaus bist du auch in Düsseldorf, ich will jetzt nicht sagen, ein bunter Hund, ein Tausendsasser, aber du kennst alle, dich kennen alle, du weißt also wirklich, was los ist, was Corona mit der gesamten Veranstaltungsbranche gemacht hat. Und deswegen freue ich mich darauf, dass wir darüber sprechen, wie es euch so gegangen ist, aber auch, wie du das so einschätzt, was da so noch auf uns zukommt, auf uns zukommt und wie sich das noch so entwickeln wird. So, erzähl uns doch erstmal so ein bisschen, was habt ihr bis zum März 2020 gemacht? Wie sah so dein Alltag aus?
Spannend, erfüllt. Was man als Event-Caterer halt so macht. Wir haben viele Veranstaltungen gemacht, ich war sehr viel unterwegs. Wie du schon sagtest, ich bin natürlich nicht nur im Unternehmen engagiert, ich habe mich in den letzten 20 Jahren noch sehr stark für die Branche in verschiedenen Verbänden engagiert. Bin assoziiertes Mitglied auch in LCA, in Leading Caterers of America. Das heißt, ich bin eigentlich, war normalerweise im letzten Jahr auch immer zwei, dreimal im Jahr in den USA, habe da den Kontakt und den Austausch mit den Kollegen dort geführt. Habe gestern auch mit dem Kollegen in Washington noch geschrieben, der die letzten Amtseinführungen auch gemacht hat, der gerade auch wieder die Amtseinführung plant. Also ganz, ganz spannendes Thema. Der war natürlich auch sehr, 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 sehr schockiert und mitgenommen von dem, was passiert ist. Ansonsten habe ich halt ein Unternehmen, wie du schon sagst, in der Tat, das in der vierten Generation. Das Unternehmen wurde 1891 von meinem Urgroßvater gegründet oder ausgegründet, muss man eigentlich sagen, weil meine Familie schon seit 1734 in der Gastronomie ist. Insofern halt ganz spannend ist, als es 1720 die große Pest in Deutschland gab, die dann der Urahne, der das Unternehmen gegründet hat, ja überstanden haben muss. Es gab 1820 die Cholera, 1920 die spanische Grippe und jetzt 2020 gibt es Corona, was mich also zumindest hoffen lässt. Also wir haben schon drei große Pandemien überstanden als Unternehmen, dass wir auch die vierte überstehen werden. Und
damit bist du in der Tat der Einzige oder der Erste, den ich spreche, der sagen kann, wir haben auch die Pest geschafft.
Ja, wobei, es gibt ja aus Sicht einiger Kollegen gibt es eine andere Pest, die sitzt in Berlin, aber okay, die werde ich wahrscheinlich aber auch die werde ich wahrscheinlich oder hoffentlich auch. Ja, den ganz normalen Wahnsinn. Weißt du, wir sind ja jetzt nicht weit von dir entfernt. In Bonn im Kongresszentrum sind wir tätig. Wir haben das Areal Böhler als eigene Location. Schul- und Kita-Catering. Und ja, ich habe also bis März 2020 immer geglaubt, wir sind gut gewappnet für alles das, was mal kommen kann. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, ne? Also wir haben die New Economy Blase platzen sehen, 99. Wir haben September 11, 2004 Rezession, wir haben Lehman Brothers überlebt. Und da habe ich immer gedacht, also was soll denn da jetzt noch kommen? Und selbst als es im März losging, war ich da noch guter Dinger. Ich war immer derjenige, eine rheinische Jung, der sagt, das wird schon gut gehen. Im Mai sind wir wieder dabei. Da habe ich gesagt, okay, komm, Mai ist jetzt dann, ne? Und dann wurde es dann Sommer und dann wurde es Herbst. Und ja, und jetzt stehen wir im Grunde genommen vor einem großen Scherbenhaufen.
Ich habe dich ja im Sommer besucht. Das war Anfang Juli. Ich war am Vorabend noch, mein letzter Abend, müssen wir jetzt mal für die Düsseldorfer sagen, mein letzter Abend in Roberts Bistro. In dem alten Roberts Bistro, bin dann auf Wirtschaftswundertour gegangen und habe dann unter anderem auch gesehen, dass Roberts Bistro zugemacht hat, wo mir so Angst und Bange wurde, wo ich dachte, okay, jetzt geht's los, so mit dem großen Gastrosterben. Ja. Hat sich ja jetzt alles so ein bisschen anders dargestellt, aber damals bin ich bei dir gewesen auf diesem Gelände, Areal Böhler, was du angesprochen hast. Du hast, glaube ich, 170 Mitarbeiter, richtig?
Ja, es waren 230 vor der Krise, jetzt sind es noch 210.
Also dieser Moment, wie ich auf das Gelände gefahren bin, wie wir uns im Büro getroffen haben, wie wir bei dir durchgegangen sind und es war so diese, also so eine gespenstische Stille und Leere. Das hat mich als Besucher, der das normalerweise nur im Betrieb kennt und wenn Action ist und wenn Veranstaltungen sind, das hat mich schon so getroffen. Aber wie muss das dir gehen, wenn du in dein Unternehmen reinkommst und das ist zu?
Ja, ist schon erschreckend. Also das Areal Böhler ist ja ein ehemaliges Stahlwerk, das immer noch im Betrieb ist. Also dort wird kein Stahl mehr produziert wie früher, sondern es wird nur noch verarbeitet. Aber das ist normalerweise, also jetzt, wenn die Events sind, sowieso unten in den fünf Hallen, wo die Events sind, auf der einen Seite, aber auch die alle anderen Hallen. Du bist, das ist eigentlich wie ein Ameisenhaufen. Da sind LKWs, da wird beladen, da wird entladen. Da ist alles fünfsprachig, steht dann immer da, weil halt aus dem Süden Europas, aus dem Osten Europas die LKWs da sind. Die LKW-Fahrer, die suchen ihre Plätze, die schlagen, also die käbbeln sich dann da. Ja, überall Geräusche. Und du fährst jetzt da drauf, du fährst heute Morgen und kurz vor neun, als ich aufs Areal gefahren bin, Ruhe. Das ist wie früher am Sonntagmorgen um 6 Uhr. Da ist nichts. Mhm. Kein LKW. Die Straße ist ja, also die beiden Hauptstraßen durchs Areal sind fast 1 Kilometer lang. Nichts. Kein LKW. Kein LKW parkt, kein LKW kommt dir entgegen. Bei uns jetzt natürlich auch wieder. Wir haben natürlich viele Menschen in Kurzarbeit. Vorrangig halt unsere Projektleiter und Projektleiterinnen. Die Küche ist auch zum Teil in Kurzarbeit, aber die sind halt da, die arbeiten, die produzieren. Wir hatten die auch wieder bis das Schul- und Kita-Catering nach dem Komplett-Lockdown im März, April. Und als dann irgendwann die Schule wieder losging, das Schul- und Kita-Catering, wir machen ja circa 300.000 Schul- und Kita-Essen pro Tag, war wieder da. Wir haben mit den neuen Projekten gearbeitet, das wollen wir nachher noch ein bisschen darüber erzählen. Also da war schon was. Und um 210 Mitarbeiter oder ein Unternehmen auch aufrechtzuerhalten, ist auch eine Administration. Also die Administration, die sind zum Teil halt nur zu 20% in Kurzarbeit. Das heißt, die sind einen Tag die Woche weniger da, weil es muss ja auch alles verwaltet werden. Es läuft ja alles weiter. Unsere Kosten laufen ja auch weiter, die Rechnungen laufen weiter. Und all diese ganzen Dinge, die Personalsachen müssen gemacht werden. Aber es ist schon so, und ich habe es ja gezeigt, die Seite des Flügels, wo ich sitze, mit den fünf Büros, 35 Arbeitsplätze sind in den Büros, ist leer. Es war diese Woche, war niemand da. Ich habe ganz alleine da gesessen. Meine Marketing, meine Assistentin war 2 Tage war die halt da gewesen. Den Rest der Woche habe ich komplett alleine in diesem Flügel gesessen.
Und diese ganzen Mitarbeiter sitzen ja zu Hause und die überlegen sich ja, die lesen ja Zeitungen, die kriegen das auch alles mit, was los ist. Wie nimmst du das wahr? Gibt es da Überlegungen, dass die sich sagen, mein Gott, die Branche ist nachhaltig beschädigt, das wird länger dauern, das kann auch nach Covid-20, Covid-21 kommen. Ich sag mal, gibt es da Tendenzen, dass Mitarbeiter kündigen von sich aus und sagen, ich orientiere mich um, ich schaue, dass ich irgendwie in eine andere Branche gehe, die mir die nächsten 20 Jahre, die mich ernährt und meine Familie. Hast du da schon Erfahrungen
gemacht? Ja, definitiv. Also wir haben niemanden entlassen bis heute. Die 20 Mitarbeiter, die nicht mehr bei uns sind, sind waren Auszubildende zum Beispiel, die wir wohl zum ersten Mal, dass wir gar keinen Auszubildenden übernommen haben. Oder nur also in der Küche, glaube ich, aber im Veranstaltungsbereich haben wir zum ersten Mal keinen Auszubildenden übernommen. Wir haben einige Leute sind in der Tat, die befristete Verträge hatten, die wir nicht verlängert haben, aber die meisten sind halt einfach von sich ausgegangen. Bei den Köchen, okay, ich habe 2 Köche, habe ich auch weiterempfohlen, also ich bin gefragt worden, im Sommer, ich habe einen Koch nach Sylt in die Sterne-Gastronomie schicken können und einen in die Schweiz. Das hat mich sehr gefreut, aber die anderen sind in der Tat verlassen unsere Branche. Ich meine, in unserer Branche gibt's nichts mehr. Es ist wirklich de facto so, die im Eventbereich, mein Schule und Kita wird die hoffentlich jetzt dann wieder Ende Januar kommen, aber wir haben noch ein bisschen im Kongressbereich in Bonn. Auf dem Areal haben wir das erste Quartal eigentlich nur noch die Modemesse, die wieder, die zwar verschoben werden wird, wahrscheinlich von, oder die wird verschoben von Ende Januar, gehe ich von aus, in den Februar oder März hinein. Alle anderen Events sind alle abgesagt. Und das zweite Quartal sieht nicht besser aus. Da sind noch so 3, 4 Dinger pending, aber auch das wird immer schwieriger. Und also frühestens die ersten Events werden im Sommer, vielleicht im Herbst dann wieder sein. Aber was halt noch in der Tat noch viel dramatischer ist, und so geht es vielen Kollegen, das höre ich also immer wieder wirklich jetzt immer mehr, immer verstärkter aus unserer Branche als Event-Caterer und aber die Location-Betreibern auch, wir kriegen keine Anfragen mehr. Ja. Wir haben seit Oktober haben wir eigentlich kein klassisches Angebot mehr geschrieben. Mal hier eine kleine Hochzeit, mal da ein kleiner Empfang. So war es in der Tat, ja. Aber ich sag mal, das klassische Kerngeschäft, was wir früher gemacht haben, Events 200 bis 2000 oder bis 20.000, nichts.
Das ist das Schlimme. Stadion Catering. Das ist wirklich diese Perspektivlosigkeit. Und die ist ja jetzt auch losgelöst von der Pandemie, hat es ja einfach auch eine Veränderung gegeben. Dadurch, dass eben hybride Veranstaltungen gemacht werden, dass dann vielleicht mehr Regionaltreffen gemacht werden, ist es ja auch eine nachhaltige Veränderung, die auf uns zukommen wird. Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ja. So dieses Klassiker, wir kommen 4-mal im Jahr oder 3-mal im Jahr oder auch nur 1-mal im Jahr alle zusammen und tagen und feiern und da leben ganz viele Branchen dran, das fällt ja weg. Und das Schlimme ist ja das, was in Berlin halt nicht so gesehen wird, dass eben an dieser Branche, die Gastronomie, die Hotellerie, die Veranstaltungsbranche, wie viele Zulieferer da dranhängen. Habt ihr, du und auch deine Kollegen im Leka, habt ihr schon Hilfen bekommen?
Ja, wir haben Hilfen bekommen, natürlich Überbrückungshilfe 1, Überbrückungshilfe 2, wobei natürlich auch da wieder das Thema ist, die ist gedeckelt bei 50.000 Euro. Man kann seine Fixkosten alles angeben, bekommt dann die Quote, da wird noch Cook abgezogen, alles gut. Und bekommt dann aber maximal 50.000 Euro. Die Quote bei uns würde normalerweise 160.000 Euro wären das. Und wir kriegen 50.000 Euro. Ja. Die kleineren Kollegen kriegen zum Teil, weiß nicht, 40.000, 42.000, 48.000 Euro. Das ist tatsächlich die Quote. Also denen ist damit schon natürlich geholfen. Wir haben in der Tat aber wirklich das Problem, das sind 110.000 Euro weniger, die wir zu unseren Fixkosten dazu bekommen. Dann muss, ne, das ist relativ schnell gerechnet von Mai bis Dezember, 110.000 Euro weniger, als wir irgendwo, also bräuchten wir noch mehr, aber selbst das ist ja schon eine Riesensumme, die da steht, das sind fast 1 Million Euro, die wir weniger bekommen haben, als immer erzählt würde. Das Gleiche gilt für die November-Dezember-Hilfen. Wir haben noch nichts bekommen. Wir konnten noch nicht mal einen Antrag bis heute stellen, weil wir halt das Problem haben, dass wir KfW-Darlehen in Anspruch genommen haben mit einer Laufzeit. Also wir haben 2 in Anspruch nehmen müssen. Eins davon hat eine Laufzeit von 10 Jahren, das andere 6 Jahre. Und das 10 Jahre laufende KfW-Darlehen wird uns als Beihilfe angerechnet. Wo ich sage, ja, warum Beihilfe? Ich muss das Geld zurückbezahlen. Ich werde jeden Euro davon zurückbezahlen müssen. Aber laut EU-Recht ist das als Beihilfe angerechnet. Und deswegen konnten wir bis heute noch nicht mal November-Hilfe beantragen. Jetzt hoffen wir, dass wir das umwidmen können auf 6 Jahre. Da sind wir mit unserer Hausbank im Gespräch, die das auch sehr gut begleitet. Oder unsere zweite Bank, muss ich sagen. Unsere Hausbank an sich war etwas schwierig. Aber eine zweite Bank haben wir glücklicherweise gefunden, die das auch sehr gut begleitet. Dass wir dann zumindest einen Antrag jetzt mal stellen können. Wir haben Mitte Januar, wir können doch nicht mal einen Antrag stellen bis heute.
Und es ist ja auch so, ich meine, die Darlehen, die sind ja auch geplant für Aktivitäten. Also ich habe ja vorhin gesagt, ne, du bist so ein Tausendsasser, du stehst nicht still. Ich habe das, mein Unternehmen 20 Jahre lang, ich habe mit euch gemeinsam Sachen mitbekommen. Wir haben vorhin über Lehman Brothers gesprochen, euer Konzept mit Traiteur, was ihr gemacht habt, um euch immer wieder neu zu erfinden, neu aufzustellen und auch nach Krisen neu rauszugehen und zu sagen, hier, was können wir jetzt machen, wie können wir uns mit den geänderten Gegebenheiten anfreunden und darauf einstellen. Das habt ihr jetzt auch gemacht. Das heißt ja vermutlich, euer KfW-Kredit ist ja für das, kommen wir ja gleich zu, wahrscheinlich auch in Teilen für die spannenden neuen Aktivitäten von euch draufgegangen. Das heißt, du hast es ja auch investiert, um dich aufzurichten, ne?
Ja, wir sind nicht stillgestanden. Also das heißt, ich habe Kollegen gehabt, die haben einfach vielleicht aufgrund ihrer Größe oder die einfach gesagt haben, also ich bleibe einfach still, ich lege mich jetzt einfach hin und atme flach und hoffe dann, dass das irgendwann vorbei ist und dann wieder losgeht. So sind wir nicht. Wir versuchen versuchen ja dann auch aktiv zu werden. Wie du eben schon sagtest, wir haben 2008, 2009, haben das sehr gut hingekriegt, damals mit Traitor Karl, hatten damals quasi eine Zweitmarke entwickelt, die sehr gut eingeschlagen ist und heute noch sehr gut läuft, war auch ein bisschen, wie auch damals oft steckt in so Krisen ja auch Chancen, daran, dass wir uns damals auch insofern etwas neu erfunden haben, als dass wir gesagt haben, also wir haben eine zweite Marke, ein zweites Catering-Konzept. Daraus sind mittlerweile auch 11 Stück geworden in verschiedenen Kategorien. Also wir sind da so ein bisschen aufgestellt wie so ein Hotelkonzern, der im Grunde genommen vom 2-Sterne bis zum 5-Sterne plus alles anbieten kann. War genau das Richtige und war auch das, was ich deswegen jetzt gesagt habe. Also danach haben wir auch mit Schule Kita angefangen. Okay, wir haben einen guten Balance, einen guten Mix. Was soll passieren? Weil ich meine, wenn jetzt der Eventbereich waren halt nur noch 60% unseres Umsatzes, wenn davon von diesen 60%, also wenn man das im Gesamten sieht, halt 30% wegbricht, wie es damals war. Wir sind damals von 12 auf 9 Millionen Euro runtergegangen. Ich sage, okay, komm, wenn dann 30% wegbrechen von den 60, dann sind es ja eigentlich nur 20%. Also da kommen wir gut drüber. Das ist kein Problem. Das ist natürlich wirklich komplett in den Keller geht. Also wirklich teilweise bis an die Nullergrenze rangeht, so wie jetzt im Januar. Da war natürlich nie mehr zu rechnen. Und dann haben wir gesagt, wir legen halt die Hände nicht in den Schoß, wir warten jetzt nicht, sondern wir müssen überlegen, wie sieht unser Unternehmen in der Post-Corona-Zeit aus?
Du hast, wenn wir nochmal auf Lehman Brothers gehen, das Konzept, was ihr damals gemacht habt, das war ja, wenn wir jetzt von Bräuch Premium Catering und von eurem Image und von dem, für was ihr gestanden habt und was auch, muss man auch mal sagen, in den 90er Jahren ja auch wirklich geflogen ist wie sonst was, ne? Da habt ihr da ja wirklich einen radikalen Wandel vollzogen. Du hast gesagt, okay, wir gehen jetzt in eine ganz neue Schiene, wir bieten etwas zusätzlich an, gehen auch in ein ganz anderes Preissegment rein, hast eine neue Marke dazu gegründet. Das heißt, du bist da in eine, ja, hast da den Markt wieder so einen ganz neuen Impuls von dir aus gegeben, was auch einige danach ja nachgemacht haben. Und das hast du wahrscheinlich mit einem großen Enthusiasmus gemacht und siehst dann ja auch, hey, das bringt was. Bist du jetzt in der Krise mit den Aktivitäten, die du gemacht hast, ist das für dich eine vergleichbare Geschichte gewesen? Oder gibt es auch eine Phase oder gab es die, wo ein Georg Bräuch zu Hause sitzt und sagt, ich lege mich flach hin und atme?
Ja, also es ist nicht vergleichbar. Es ist nicht dieser Schnitt, der jetzt ist so unfassbar radikal, das hätte ich niemals erwartet, dass sowas passiert. Und ja, also auch mir geht es so. Also auch ich habe natürlich Tage, wenn man halt nach draußen guckt, gerade wenn es jetzt so dunkel, Regen, Anfang des Jahres, im März, war ja alles noch gut. Wir haben strahlend blauen Himmel gehabt, über Wochen hinweg Sonne gehabt. Wir waren alle noch, wir haben gedacht, komm, das wird eine Delle. Aber auch ich hab die Tage, wo ich dann manchmal sage, boah, mein lieber Schieber, jetzt fällt es mir schon sehr, sehr schwer, mich auch zu motivieren. Und wie gesagt, wenn es dann halt draußen oft noch dunkel ist, wenn es grau ist, wenn es regnet und du kommst halt morgens im Dunkeln ins Büro und gehst im Dunkeln wieder aus dem Büro und hast also mittlerweile natürlich auch um dich herum Menschen, wo du merkst, dass denen auch oft das Gemüt schlägt in der Company. Aber auch, wenn dich dann Kollegen halt anrufen, die verzweifelt sind. Und du dann wirklich dann also gestandene Kerle hast, die am anderen Ende der Leitung heulen. Das nimmt schon sehr, sehr, sehr stark mit. Das nimmt schon sehr, sehr stark mit. Das muss man sagen. Und ja, ich merke es halt natürlich auch bei einigen Mitarbeitern, die wirklich natürlich hast du immer Mitarbeiter, die immer ängstlich sind, du hast zuversichtliche Mitarbeiter, du hast Mitarbeiter, vor allem die halt noch jung sind und die halt keine Familie haben und so weiter, die auch die Zeit nutzen, also einige nutzen die Zeit jetzt auch, die sagen einfach, okay, also ich komme mit dem Kurzarbeitergeld, die sind zu 100% in Kurzarbeit, komme mit dem Geld ganz gut klar, wir haben eine Mitarbeiterin, die ist nach Portugal gegangen und hat als Surflehrerin jetzt gearbeitet oder arbeitet immer, die sind immer noch da unten. Die sagt, ich komme da gut mit klar, ich nutze das. Ich habe aber natürlich auch eine alleinerziehende Mutter, die wirklich, wirklich Probleme hat. Einmal Betreuung der Kinder, Existenzängste, alles das, was halt dazugehört. Ne? Und da muss man natürlich auch sehr, sehr, sehr stark halt mit diesen Themen dealen, wo du einfach dann auch wirklich sagst, so, neben meiner eigenen Motivation muss ich ja auch immer noch da sein und sagen, Leute, alles klar, wir kriegen das hin. Also wir haben das bis jetzt immer geschafft, wir kriegen es halt hin. Aber gelingt halt nicht jeden Morgen so hochmotiviert in die Firma zu gehen.
Ja, und was uns natürlich auch fehlt, das muss man ja ganz klar sagen, ich glaube, die Menschen, die in der Event-, in der Veranstaltungsbranche arbeiten, das sind doch die Menschen, die generell gerne auch draußen sind und netzwerken und in der Gastro sind. Es fehlt ja auch komplett so dieser Ausgleich zu sagen, ich komme jetzt mal heute Abend rum, wir machen mal eine Flasche Wein auf und ziehen um die Häuser und dann geht es einem mit einem Kater. Am nächsten Tag hat man wieder mal so ein bisschen Druck abgelassen. Also das fehlt ja im Moment auch so ein bisschen. Ne? Das nicht nur ein bisschen, sondern wahrscheinlich sehr. Jetzt hast du ja im Sommer, als wir zusammengesessen haben, schon so die ersten Ideen gehabt und durfte auch schon ein bisschen was probieren in eurer Küche von dem, was ihr fordert. Was sind deine Wege gewesen? Was sind deine Ansätze, mit denen du dieser Krise begegnest?
Also wir haben natürlich, also ich muss noch mal etwas ausholen, etwas zurückgehen. Wir machen jedes Jahr im Januar machen wir den Kickoff mit unseren Mitarbeitern. Das ist eigentlich immer zwei Tage. Am ersten Tag sind die Bereichs- und Abteilungsleiter dabei und das sind wir immer so um die 15, 16, 17 Leute. Am zweiten Tag sind der erweiterte Führungskreis, da sind dann die Senior-Projektleiter mit dabei, also bis runter zur dritten Führungsebene, da sind wir um die 35, 40 Leute. Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal Folgendes gemacht. Wir haben ja in den letzten Jahren haben wir uns an einigen Unternehmen beteiligt, haben einige Unternehmen neu gegründet, Servicegesellschaft also reingedeckt, Personaldienstleistung, Bar-Event-Service, unsere Pasta-Manufaktur. Wir haben uns in Wuppertal an der Kulinaria beteiligt, wir sind Gesellschafter der Foodpool-Catering in Berlin. So, diese ganzen Aktivitäten haben wir gesagt, pass auf, wir holen mal unsere, weil sich noch nicht alle kennen, alle Mitgesellschafter und Geschäftsführer zusammen und haben dann einen dritten Tag gemacht. Da waren wir, ich glaube, 14 oder 15 Leute waren wir an dem Tag. Und damit die sich mal kennenlernen und auch zum Teil halt untereinander machen die noch keine Geschäfte. Da kommen wir connecten euch mal. Das so. Und dann sagt Thomas Ulrich, unser Beirat, also eigentlich muss man die Chance mal nutzen, auch wenn es das erste Mal ist, und müssen die mal fragen, wie sehen die denn ihr Unternehmen innerhalb der Ruhig Hospitality Group in 2025? Ist das noch das Gleiche? Hat sich das verändert? Sind neue Geschäftsfelder dazugekommen? Und das haben wir dann gemacht am Ende des Tages und dann haben wir uns echt ein bisschen wie so Kühe so mit so Augen angeguckt. Ja, wie man das, ja, haben wir gesagt, einfach, es kann ja immer mal irgendwas sein, es kann ja immer irgendwas passieren.
Wir reden über Januar, ihr habt das im Januar gemacht.
Wir reden über Januar. Und ja, okay, dann haben wir gesagt, okay, darauf, wir treffen uns jetzt zweimal jährlich, also im Januar zum Kickoff und im Sommer machen wir ein kleines Sommerfest. Ich sage, ich lade euch dann alle zu mir nach Hause auf die Terrasse ein. Wir reden dann in der Tat nur eine Stunde über das Geschäft. Der Rest möchte ich dann nicht, sondern wir reden eine Stunde über das Geschäft. Jeder von euch hat 5 Minuten Zeit, mal anzutickern, was er sich vorgestellt hat. Wie sieht sein Unternehmen innerhalb der Gruppe denn in 2025 aus? Ja, würden sie machen, alles klar. Nicht wissend, dass wir 2 Monate später eigentlich vor dem Scherbenhaufen stehen und haben dann im April gesagt, okay, wir machen einen Prozess, dieser Prozess heißt Rethink, die sollen sich Gedanken darüber machen. Glücklicherweise haben wir das gemacht, weil als wir dann im April, haben wir die zusammengetrommelt dann wieder, damals als Zoom-Meeting und haben gesagt, so Leute, also witzig ist es ja nicht, aber witzigerweise haben wir diesen Prozess, jetzt müssen wir in der Tat überlegen, machen wir so weiter, wie können wir so weitermachen oder was passiert? Oder gibt es Möglichkeiten oder andere Ideen? Das war wirklich ganz gut, weil dieses zarte Pflänzlein haben wir halt im Januar schon glücklicherweise gesehen. Deswegen waren die alle, hatten sich schon darüber Gedanken gemacht, wie sieht denn in der Tat das Unternehmen aus? Also was macht die Kulinaria in Wuppertal noch? Man macht den Zoo, die machen die Stadthalle, die machen das Casino der Sparkasse, die machen auch schon ein Kita-Catering, so. Aber was machen die noch? Ja, also macht Rheingedeck als Servicegesellschaft, die also sich auf Gastronomiepersonal eigentlich nur hatte. Was machen die? Wir hatten 600 Mitarbeiter in der Rheingedeck, also 20 Vollzeit, der Rest hat Teilzeit. Was passiert denn? Gibt es noch überhaupt Arbeit genug für diese ganzen Mitarbeiter da hinten bei? Und so konnten wir dann wirklich relativ schnell diesen Rethink-Prozess in Gang setzen. Haben gesagt, okay, jeder muss sich Gedanken machen. Jeder muss mindestens 3 bis 4 Ideen haben und dann haben wir die dann gefiltert. Das sind natürlich Sachen doppelt bei gewesen und so. Und dann sind halt dann am Ende eigentlich 5 Projekte entstanden. Im Laufe der Zeit haben wir dann 2 Projekte zusammengelegt und haben die halt wirklich jetzt auch vorangetrieben. Und das sind halt wirklich unterschiedliche Sachen. Das eine nennt sich B+. Also eine sagt Ruhig Plus, der andere sagt Breakfast Plus, aber B+. Wir machen seit einigen Jahren, seit 2 Jahren machen wir für das Holiday Inn Express Hotel in Wuppertal, macht die Kulinaria das Frühstück. Die haben ihr Frühstück outgesourced. Und da haben wir gesagt, okay, das ist dann, könnte ja auch ein Geschäftsmodell, generelles Geschäftsmodell sein und haben darauf jetzt ein Geschäftsmodell aufgesetzt, B+, wo wir halt Hotels anbieten, dass wir den Frühstücksservice, den Barservice, die Rezeption oder nenne ich ja eher die Bar, also diese kleineren 3-Sterne-Hotels, haben ja oftmals Rezeption und Bar in einem. Das geht im normalen Geschäft ganz gut, aber wenn es zum Beispiel Messe ist oder größere Veranstaltungen sind, hast du ja oftmals, das Hotel ist dann voll, auch mit Gruppen, und die kommen halt abends wieder um 11 und wollen dann noch an die Bar. Und dann hast du der da sitzt, die Rezeption macht, der muss dann auch zwischendurch Spätanreiser sich drum kümmern und dann da ist die Bar mehr oder weniger umgesetzt. So, das war das eine Thema. Das andere ist Care Plus. Wir sind innerhalb der Krise sind wir angesprochen worden von einem Seniorenheim, dort zu unterstützen. Die hatten halt Corona-bedingt große Ausfälle gehabt beim Personal und haben da jetzt das auch dann professionalisiert oder versuchen das zu professionalisieren und bieten das an. Ist natürlich ein schwieriges Segment, weil das ein sehr, sehr, sehr preissensibles Segment ist. Aber auch da sind wir tätig. Dann haben wir Eat at Work. Wir haben vorher ja schon 2 kleine Kantinen, Betriebsrestaurants gemacht und wollen das Thema auch weiter ausbauen, bauen das Thema auch weiter auf. Wir werden jetzt hoffentlich nach dem Lockdown im März ein größeres Betriebsrestaurant mit 700 Mitarbeitern übernehmen oder für 700 Mitarbeiter übernehmen. Und dort auch haben wir so intelligente Kühlschränke, wo du mit einem Bezahlsystem, also bargeldlos, an den Kühlschrank gehen kannst. Da sind eine Waage drin, ein Computer drin. Du kannst deine Sachen halt dann da rausnehmen und dann selber entweder eine Mikrowelle heiß machen oder es sind Sandwiches oder diese Dinge. Und dadurch, daraus auch ein bisschen ideenmäßig, ist halt dann auch immer ein Tippi entstanden. Und zwar, ja, das ist halt, glaube ich, unser größtes Projekt und unser, denken wir auch, zukunftsträchtiges Projekt, ist halt der Digital Community Store Tippi.
Das ist großartig. Also das müssen wir jetzt, über Tippi müssen wir jetzt sprechen. Mhm. Erzähl uns bitte genau, was Tippi ist.
Ja, also Tippi ist, wir sagen, also der Slogan ist Don't call it Supermarkt. Es ist ein Digital Community Store. Ich bin eigentlich nicht so ein Freund von Anglizismen, merkt zwar natürlich immer mehr, dass ich auch immer mehr Anglizismen selber verwende, aber eigentlich bin ich ja kein großer Freund davon. Aber ja, und zwar ist auch im Frühjahr ist Carlo Caldi auf mich zugekommen, ehemaliger Tank- und Rastmanager, der mit zwei anderen Kollegen ein Unternehmen gegründet hat, die Campo, und die sich an einem Robotikunternehmen, das Mark, beteiligt haben. Es gab in Stuttgart einen Store, der hieß Emmas Enkel, und der war auch digital ausgerichtet, noch nicht ganz so, wie es jetzt hier ist. Da konnte man Obst, Gemüse noch frisch kaufen, also aus dem Display raus, Backwaren konnte man frisch kaufen. Es gab einen Barista-Service, also es gab eine Kaffeebar mit da drin. Und Teil der Produkte waren halt in dem Store, dem digitalen Store mit einem Roboter, den man so ein bisschen noch aus den Apotheken kennt. Und da haben die Ware halt zusammengestellt und raus. Man konnte also digital bestellen. Deren Vision war es, dass man sagt, wir wollen komplett digital arbeiten. Und Carlo Caldi, Carlo ist Südtiroler, kommt aus einer Hoteliersfamilie, ein sehr genuss- und qualitätsaffiner Mensch, hat gesagt, ja, ich möchte auch Lebensmittel dort anbieten und ich möchte aber hochwertig. Ich möchte eigentlich eine Schnittstelle sein. Also Tippi soll neben den Drogerieartikel, neben dem Tabak, neben dem Spirituosen, Wein, alles, was man kaufen kann, möchte ich dort Speisen anbieten, die Restaurant, Gastronomie, gehobenes Gastronomieniveau haben. Und weil die sich Düsseldorf als Standort ausgesucht haben, sind die halt dann auf mich zugekommen und haben gesagt, ich kenne Carlo.
Die haben sich Düsseldorf ausgesucht, weil du in Düsseldorf bist.
Okay. Sag es ehrlich, wie es ist. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Nein, aber Carlo, Dankeschön. Nein, aber Carlo ist in der Tat, sind die auf mich zugekommen und dann haben die gefragt, weil die haben ganz klar gesagt, wir wollen keinen der großen Caterer, also dieser Riesen-Caterer haben. Mit denen könnten wir dann zwar national zusammenarbeiten, aber das ist nicht das, was wir wollen. Und Carlo wusste auch, ne, dass ich im positiven Sinne ein bisschen einen Riss in der Schüssel habe und solche Sachen auch gerne mache. Dann haben wir dann auch wirklich schon im Frühjahr damit, also sehr früh damit angefangen. Und dann hat das Ganze natürlich aber noch durch Corona eine ziemlich große Dynamik erfahren, weil es ist halt wirklich kontaktloses Einkaufen. Ich erzähle gleich ein bisschen was dazu. Und ja, und wir sind wir dann sehr schnell vom reinen Food-Lieferanten, der es ursprünglich sein sollte, sind wir zum Betreiber des Stores geworden. Also zumindest jetzt hier in der Region. Unsere Region wird von Münster bis Koblenz und von Aachen bis Dortmund sein, zum Betreiber des Stores geworden und auch ein bisschen zum Treiber, weil ich halt dieses gesamte Thema Food das haben wir sehr stark vorangetrieben, haben das standardisiert auch. Und ich habe auch Partner gesucht, wenn es jetzt ausgerollt wird, auch deutschlandweit ausgerollt wird, habe ich Kollegen aus der Branche dazu gefunden und begeistert, die jetzt auch nach und nach einsteigen werden und dann die Stores vor Ort, also in Hamburg, in Berlin, Rhein-Main, Stuttgart, München, das sind die Ballungszentren, in denen wir expandieren wollen, die dann auch in den Regionen die Sachen dann auch produzieren. Und nach unseren Rezepten, da wird natürlich immer noch ein bisschen was Regionales dazugegeben, natürlich. Ja, also irgendwie in In München wird es natürlich irgendwas Laugenmäßiges mit Leberkäse oder irgendwie sowas geben. Aber weitestgehend werden die Produkte gleich sein, damit derjenige, der, sag ich mal, in Düsseldorf immer im Tippi-Store seinen Einkauf macht, wenn der halt nach München geht, dass der halt in München oder in Berlin am Ende des Tages weiß, ja, weil er halt vielleicht dort für eine kurze Zeit arbeitet, ich kann halt dorthin gehen und ich kriege meinen Wrap oder mein Sandwich oder meine Bowl in der gleichen Qualität und wenn ich auf diese Kachel drauf drücke, kommt das Gleiche daraus.
Jetzt hast du gesagt, es ist ein Digital Community Store. Was ist denn das Community an Tippi?
Also wir planen allein in Düsseldorf 30 Stores. Es wird Raster geben, Quadrate geben mit ungefähr so 1 Kilometer Kantenlänge. Das ist so ein Gitter, das haben wir über Düsseldorf gelegt. Das ist natürlich jetzt nicht, ne, sondern das ist mal ein bisschen so oder so. Klar. Weil der Mensch geht ungefähr 500 Meter zu Fuß zum Einkaufen, danach benutzt das Auto. Wir haben leider keinen großen Parkplatz vor der Tür, wie die großen Discounter das haben oder auch die großen Einzelnen, so dass wir sind schon darauf angewiesen, auf eine gewisse Präsenz. Und warum Community? Wir werden am Ende zwischen 800 und 1200 Artikel im Tippi-Store haben. So, der aktuelle Store hat knappe 750 Artikel schon. Es ist also wirklich die gesamte Bandbreite. Also es ist wirklich vom Deo-Roller über die Zigarettenschachtel, über den Sancerre bis halt zum Ready Meal von Broich. Und aber durch die künstliche Intelligenz, diese KI, die dahinter ist die Robotik, die lernt, wird sich in jedem Store, wird der Roboter im Store das Sortiment anpassen an die Community, die drumherum ist. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass im Hafen gibt es Produkte, die im Hafen sehr, sehr gut laufen in Düsseldorf und jetzt unser Flagship-Store ist, sehr, sehr gut laufen, die aber hinterher in Flingern oder in Rath oder in Pempelfort in Düsseldorf nicht gar nicht gebraucht werden. So, das weiß der Roboter, weiß das irgendwann und schmeißt die Sachen dann raus. Nimmt dafür vielleicht andere Produkte rein, weil wir vielleicht aufgrund der Kommunikation unseren Einkäufern die Möglichkeit geben zu sagen, okay, fehlt dir was im Store? Sollen wir dir irgendwas besorgen? Sag uns, was du vielleicht noch brauchst und wir setzen es in den Store rein. Und wenn du das dann kaufst und dann noch vielleicht andere das kaufen, alles klar, wunderbar, dann bleibt es drin. Sagst du uns das nur und kommst dann aber nie und kaufst das dann schmeißt das wieder raus. Weil der Vorteil bei uns ist ja, also wir brauchen nur eine Fläche von 80 bis 120 Quadratmeter. Da sind ein Trockenlager und ein Kühllager ist da drin. Dann ist die Robotik, der Roboter, der dann da durchfährt, die Sachen zusammenstellt. Was wir nicht brauchen, ist wie bei einem normalen Supermarkt, diese ellenlange Regale, ja, 17 verschiedene Toastbrote, 12 verschiedene Dosen mit Erbsen, also diese ganzen Dinge brauchen wir nicht. Also wir haben, sag ich jetzt
und
mal,
und du hast auch tatsächlich, also du deswegen, ich hatte ja gesagt, ich hatte eine schlaflose Nacht, weil ich von Tippi geträumt habe und mich diese Logistik dahinter interessiert hat. Da ist jetzt tatsächlich kein Mensch, der mir meine Bestellung, die ich digital ausgelöst habe, zusammenstellt, sondern da ist ein Roboter hinter.
Das ist ein Roboter, der halt wie in so einem großen Hochregallager, wie man diese kennt, wie die da durchfahren, stellt der dann zusammen. Also wir brauchen, also im Moment haben wir natürlich noch auch immer einen Mitarbeiter vor Ort, der den Menschen das auch ein bisschen erklärt. Das ist natürlich auch ein bisschen erklärungsbedürftig, natürlich, wie alles, was neu ist. Wir liefern nachts an, also der Roboter bestellt abends um 17 Uhr, löst der Roboter automatisch eine Bestellung bei uns aus. Dann werden unsere sogenannten, also wir nennen das Bruchmanufaktur, Manufakturprodukte werden dann hergestellt, also wie gesagt, Wraps, Sandwiches, Stullen, Bowls, Ready Meals, so wie wir sie brauchen. Also der Roboter weiß halt, was noch im Lager ist und der weiß, was er braucht. Also dann zum Beispiel, Müssen immer 5 Thunfisch-Wraps im Lager sein, in dem Kühlregal sein. Und er weiß halt, ich habe heute 3 Stück verkauft, also muss ich 3 neue bestellen. Irgendwann wird es soweit sein, dass er dienstags 5 bestellt, weil er weiß, dass mittwochs immer mehr, warum auch immer.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, was ist jetzt daran KI? Wir sind ja noch an einem Punkt, wo man sagen muss, okay, das ist ein normales, aber es ist ein selbstlernendes System, was halt weiß, okay, da kommt jetzt morgen das auf mich zu oder unter Umständen morgen werden es 30 Grad, da brauche ich ein bisschen mehr.
Genau, das braucht Sachen. Das mehr. Also irgendwann wird das Ding auch dann so weit sein, dass es dir eine WhatsApp schickt und dir sagt, hör mal, du bist ja morgen nicht im Homeoffice, du bist ja morgen im Büro und ich weiß ja, du isst total gerne unsere Bowl, Superfood Bowl und willst du die schon vorbestellen, weil im Moment ist viel los und kann natürlich sein, dass mal was aus ist oder so und dann sagt wir, ach, das ist eigentlich eine gute Idee, dann bestellst du dann heute schon für morgen deine Bowl und sagst dann auch, ja, pass auf, komm, dann nehme ich auch direkt mein Wasser noch mit und ich nehme auch noch noch irgendwas für mittags was mit. Also so, das wird alles nach und nach kommen und nach dann kommuniziert werden. Und und der wird halt, wie gesagt, der wird halt lernen und wird sich dann auch wirklich der Community umherum sich anpassen, auch das Sortiment anpassen.
Habt ihr da Vorbilder gehabt aus dem asiatischen oder amerikanischen Bereich?
Wir sind der Erste. Also wir sind jetzt in der Tat ist das der erste so voll digitalisierte Store. Also es gibt ja von Amazon und so weiter, wo du einkaufen gehst, aber du gehst durch den Laden einkaufen und du gehst nicht mehr an die Kasse und gehst raus. Aber hier ist es wirklich so, hast du dein Smartphone oder du hast einen Screen im Store, wo du deine Bestellung drüber tätigst und bekommst dann, also wenn es im Store ist, geht es automatisch. Wenn du über das Smartphone es machst, bekommst du einen QR-Code. Mit dem QR-Code gehst du in den Store rein, legst ihn auf den QR-Code-Reader. Dann kommt oben, da hast du einen Bildschirm, da erscheint dann dein Name und sagt dir dann es gibt 3 Ausgabefenster, so ein Doppelfenster und sagt dir dann, Birgit, du gehst an Ausgabe 2. Dann gehst du an die Ausgabe hin, das ist so ein bisschen sehr transparent, also du kannst, siehst so 2 Fenster, sind 2 Fenster. Der begrüßt dich dann auch schon, spricht dich an, hallo Birgit, dein Einkauf wird gerade zusammengestellt, dann hörst du im Hintergrund das Flitzen, dieses Flitzen, das ist echt mega spannend. Und dann gehen dahinter auf, dann schiebt der Roboter, schiebt deinen Einkauf nach vorne, geht zu und dann geht vorne auf und nimmst du deine Sachen raus. Also komplett kontaktlos. Menschen brauchen wir eigentlich nur dafür, zum Bestücken, also die Sachen müssen ja angeliefert werden, wir produzieren die, wie gesagt, wir produzieren die abends, morgens früh um 6 Uhr werden die Produkte, Gesundheit, werden die Produkte angeliefert, dann müssen die eingescannt werden, das muss in der Tat, dass das im Moment noch händisch gemacht werden und wir haben auch eine Kaffeestation da, das machen wir mit dem Köffi zusammen, das ist ein kleines Café hier am Karlplatz in Düsseldorf, da sind wir dran beteiligt und das habe ich mit da in die Ehe da eingebracht und da haben wir eine schöne Kaffeestation, wo du dann auch selber dir deinen Kaffee ziehst, das heißt, wir haben also auch ganz viele Leute, die einfach vorbeikommen, da ihren Kaffee ziehen, weil es einfach kontaktlos ist, weil es schnell ist und
weil es ein guter Kaffee ist, ne?
Und weil es ein guter Kaffee ist, das ist definitiv. Wir sind getrunken, wir haben die Kaffeebohne ja auch bei uns im Büro. Und weil es halt ein guter Kaffee ist, weil wir ganz klar gesagt haben, wir wollen uns da auch durch die Qualität halt absetzen. Und das ist ganz spannend. Das ist auch die Menschen, also die sind alle eigentlich wirklich alle begeistert, jetzt gerade halt auch in Corona-Zeiten. Du stehst halt nicht an. Du hast halt keine Schlange an der Kasse. Die schubst halt keiner. Sondern ne, der Store ist da, der Store ist luftig und du fasst nichts. Also du holst dein Produkt raus aus dem Ausgabefenster. Das Einzige, was du hast, ist halt, du hast derjenige, der den Touchscreen halt bedient. Das ja. Dafür haben wir auch im Moment halt noch jemanden da, der halt dann öfter als normalerweise halt dann das dann auch nochmal reinigt und so das macht und den Leuten halt auch so ein bisschen erklärt.
Wie ist denn die Resonanz von dem klassischen Lebensmittel-Einzelhandel auf das, was ihr da macht?
In den ersten 14 Tagen waren, glaube ich, alle Vorstände aller großen Handelsriesen waren bei uns gewesen, offiziell oder inoffiziell. Das war wirklich ganz witzig. Wir haben es jetzt alle angeguckt. Also so, es gibt also auch schon, natürlich sind auch welche auf uns zugekommen, jetzt natürlich schon.
Hast du Kaufangebote?
Ja, nee, also ich ja nicht. Ich bin ja nur der Betreiber. Aber die Jungs, nein, da gibt es natürlich schon eine sehr, 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 sehr positive Resonanz halt da drauf. Es ist halt, also es ersetzt halt nicht deinen Einkauf, deinen 50 oder 100 Euro Einkauf.
Ganz klar. So.
Aber erstaunlicherweise ist Folgendes.
Du, aber also ganz ehrlich, entschuldige, wenn ich da gerade reingehe, deswegen habe ich auch vorher nach Amerika gefragt. Ich habe das große Glück gehabt, mal in New York eine Zeit lang das erleben zu dürfen, arbeiten zu dürfen. Da ist diesen 100 Euro Einkauf gab es da nicht, ja? Also dass du gehst halt mittags, holst dir dein gehst ins Deli, holst dir was zu essen und nimmst dir vielleicht deine Kleinigkeit mit für abends und das ist es. Also genau. Das ist ja hier diese auch eine Entwicklung, die beängstigend ist und die auch auf uns zukommen wird und die vielleicht auch jetzt durch Corona nochmal ein Beschleuniger ist.
Nochmal
bestellen, wir bestellen uns irgendwo mittags was, wir machen ein bisschen aus dem Liefergeschäft und was brauche ich dann groß noch, ne?
Das wird also sich dieser, ändern. Der Bedarfseinkauf, das wollte ich gerade erzählen, das ist ziemlich witzig, der durchschnittliche Kassenbon im deutschen Supermarkt liegt nur bei 15 Euro. Also das ist gar nicht, ich gehe sowieso sehr, sehr einkaufen, aber wenn ich dann mal mit einkaufen gehe, da habe ich immer das Gefühl, also unter 100 Euro kommst du aus dem Edeka ja nicht mehr raus.
Ja.
Oder aus dem Rewe. Und, aber das ist in der Tat, es ist so und das ist sehr, sehr stark. Und in Berlin gibt es ja, ich glaube, Berlin hat über 50% Single-Haushalte. Mhm. Über 50%. Single-Haushalte oder Zwei-Personen-Haushalte, aber ohne Kinder. Und ich glaube, dass dieses Einkaufsverhalten wird sich noch viel stärker ändern, dass du wirklich nur noch diesen Bedarfseinkauf machst. Also der Tipistur ist einmal der Nahversorger, ist ein Bedarfseinkauf und fürs Daily. Also wir brauchen auch, also ist im Moment der Plan, wir werden sehen, ob sich so, aber eigentlich immer so auch so einen gesunden Mix aus Offices und Wohngebiet. Oder aber vielleicht auch, gibt in Düsseldorf so ein, zwei hinter der Moskauer Straße und so Wohngebiete, wo man sagen könnte, okay, auch da könnte so ein Store sich am Ende des Tages berechnen. Weil wir haben halt also einfach mit einem durchschnittlichen Einkaufsbon von unter 10 Euro haben wir kalkuliert. Darauf basiert unsere wirtschaftliche Rechnung und stellen jetzt schon fest im Store, wir liegen bei 12,50 Euro im Durchschnitt. Also wir liegen da schon drüber. Ist natürlich, weil der Hafen ist tot, da ist nichts los, haben wir nicht die kalkulierten 80 Kontakte pro Tag, da sind wir auch sehr, sehr konservativ rangegangen, sondern wir haben 25 Kontakte am Tag. Aber das macht uns sehr, sehr optimistisch, dass wir am Ende des Tages in der Wirtschaftlichkeitsberechnung noch besser dastehen, als wir es gedacht haben. Und weil der Durchschnittsbon scheinbar höher wird. Wir brauchen jetzt einfach die Frequenz.
Also ich finde das eine unfassbare Geschichte. Ich bin da ganz ehrlich, ich hätte mit vielem gerechnet, was du machst, aber ich hätte nicht damit gerechnet. Ich habe das ja ein bisschen mitverfolgt, so es kommt was, es wird was, seid gespannt, seid neugierig. Aber als ich dann gesehen habe, was es ist, dass ihr da hingeht und eine Branche, die sich ja, ich meine, das sind ja alles clevere Menschen, ja, eine Rewe, eine Edeka, die machen ja nichts anderes, als sich Gedanken über den Einkauf der Zukunft und gehen ja auch, also Rewe ist ja hier in Kölner Zentrale, gehen ja wirklich mit tollen, innovativen Sachen raus und
dann kommt
jeder um die Ecke und sagt, wir machen jetzt mal, wir gehen mal gerade einen Schritt weiter. Woran liegt das? Warum klappt das? Warum habt ihr das gemacht und warum hat das nicht die Rewe Group gemacht?
Also wie gesagt, ich bin nur der Betreiber.
Also ja klar, aber trotzdem, du bist in dem
Team. Der Lieferant. Dahinter steckt halt mit Marken ein Start-up. Junge Menschen, die sich da Gedanken drüber gemacht haben, wie sieht das Einkaufen in der Zukunft aus? Und dann hat sich an Emmas Enkel hat sich da die Metro ja daran beteiligt und hat das dann auch irgendwann übernommen. Aber wie das dann halt oftmals so ist, ne? Also du hast junge Menschen mit coolen Ideen und dann hast du, ich weiß jetzt nicht, ob die Story da in der Tat jetzt so ist, aber man hat ja oftmals, dass dann so etablierte Unternehmen, Startups einfach wegkaufen und die vom Markt nehmen. Einfach weil die sagen, also das könnte uns gefährlich werden, das könnte unserem Geschäftsmodell gefährlich werden.
Ja, oder es dann auch kaputt reden, ne? Vielleicht auch noch den Ansatz haben zu sagen, komm, wir gehen da mit rein, wir investieren, entwickeln das weiter und das ist für uns eine gute Chance. Aber dann wird es halt in dem Moment, wo es halt in den Konzern eingebunden ist, kommen die ganzen Bedenken, kommen die ganzen Prozesse und dann ist dieser Spirit weg und dieses Lähmende, ne?
Genau. Da. So. Und hier ist es ja in der Tat auch so, dass, also der Carlo Calli war ja federführend seinerzeit die Einführung von Sanifair bei der Tank und Rast, das war eines seiner Projekte und auch das Thema, so wie heute Raststätten jetzt aussehen, das heißt, die neuen Raststätten, die werden ja alle nach dem gleichen System gebaut. Du hast ja heute nicht mehr vorne den Sprit und dann 100 Meter weiter das eigentliche, die eigentliche Raststätte. So, du hast nicht diese verschiedenen Freeflow, sondern du hast eine lange Linie von der Kasse bis halt dann am Ende zum Burger King oder McDonald's oder Nordsee. Und eigentlich fast alle, außer jetzt hier, wenn es in der Tat so ein Franchise-System ist, wo dann auch die Klamotten, Corporate Identity, alles dann stimmen muss. Aber alles andere, was dazwischen ist, kann ja von ein oder zwei Personen gemanagt werden. Weil du kassierst hier, an der Stelle kassierst du, dann gehst du rüber, gibst dem an der Lavazza oder an der Segafredestation den Kaffee und verkaufst dem hinten auch noch ein Schnitzelbrötchen. Und das kann halt, wenn keine Stoßzeit ist, können halt zwei Personen, wo du früher jemanden vorne im Tankhäuschen brauchtest, du brauchtest einen bei der Kasse da, du brauchtest das. Und das hat Carlo maßgeblich mit entwickelt und vorangetrieben. Und der kommt halt aus diesem Konzern. Und irgendwann bist du halt in dem Konzern, bist du gefangen. Und wenn du neue Ideen hast, ist es dann irgendwann schwierig. Und so hat er dann davon erfahren, von dem Ding, und war total begeistert davon und hat dann zusammen mit den beiden anderen Kollegen, mit dem Maximilian und mit dem Moritz, diese Campo gegründet, um einfach zu sagen, wir wollen da was Neues hinstellen, also was auch innovativ ist und einfach auch den Handel einfach, Handel, Gastronomie verbindet und verändert.
Also ich bin über zwei Sachen froh. Ich bin froh, dass er unbedingt nach Düsseldorf kommen wollte. Und ich bin froh, dass er genussaffin ist, weil das finde ich halt auch einen spannenden Ansatz daran, dass ich also nicht nur jetzt irgendwie was kriege, ich decke meinen Nahrungsmittelbedarf, sondern dass ich da wirklich mich drauf freue, einkaufen zu gehen und leckere Sachen zu bekommen. Mhm. Und diesen Kaffee, ich finde das auch spannend, auch diesen Kaffee, damit schon mal direkt so was ein Zeichen zu setzen und zu sagen, pass mal auf, hier ist nicht der übliche Automat, den du von irgendeiner Trinkhalle kennst, sondern wir setzen mal schon mal so ein Statement. Mhm. Ich wünsche euch, also da brauche ich euch überhaupt nicht viel Glück für zu wünschen und viel Erfolg. Das ist, das ist eine Erfolgsstory und es ist großartig, weil das so zeigt, wie das eben das Vernetzte wichtig ist, unsere Netzwerke, das ist auch das, glaube ich, das kannst du ja bestätigen, ne? Wenn man ein gutes Netzwerk hat und immer gut gepflegt hat, dann ist das jetzt auch in der Krise das A und O, dass man angesprochen wird, dass man in diesen Kontakten drin ist und dass man aber vor allen Dingen auch Mut hat, ne? Mhm. Also ich sag mal, trotz der ganzen finanziellen Sorgen zu sagen, jetzt gehe ich da nochmal ein neues Risiko ein, das ist wahrscheinlich genau das, was eben so Unternehmer wie dich auszeichnet, ne?
Ja, es ist, wir haben uns, ich habe das ja eben gesagt, ne, in den fast 300 Jahren, die wir mittlerweile bestehen, haben wir uns halt mehrfach neu erfunden. Ich meine, es gibt denn diesen Gasthof Drei Königen, also in Kapellen hier, Kapellen Erf, den gibt es nach wie vor. Das ist ein ganz tolles Restaurant heute drin, der ist leider jetzt seit ungefähr 30 Jahren ist der nicht mehr in Familienhand, der ist aber wirklich bis Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre war der sogar ein bisschen länger, war der in Familienhand. Erst ein Großcousin meines Vaters hat den dann verkauft. Mein Urgroßvater war halt irgendwie zwischendrin mit 21 Geschwistern und hatte keine Chance gehabt, dieses Haus zu übernehmen. Und hat dann Metzger gelernt und 1891 die Metzgerei gegründet. Mein Vater hat dann mit Partyservice angefangen, weil in den 70er Jahren war das große, und 80er Jahren das große Metzgereisterben. Hat dann mit dem Party-Service angefangen, wie es damals hieß. Ich habe dann 98, 99 die erste eigene Location mit dem alten Kesselhaus dazugenommen. Ich habe 2009 halt dann Tretter Karl kreiert, ins Leben gerufen und jetzt halt wieder. Ne? Ich meine, ist halt dieses Thema. Ne? Ich meine, ne, wenn der Kopf in den Sand steckt, der knirscht irgendwann mit den Zähnen. Ne? Und oder wie sagte der Werner Dornscheid, der frühere CEO von der Messe Düsseldorf, ne? Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Und das denke ich, ist das Thema.
Ich freue mich da für euch wirklich. Ich freue mich, weil das etwas ist, was einem auch wieder so ein bisschen Freude macht und Spaß macht und man hat tolle Momente. Gibt es heute noch was, wo du dich, wir haben heute wieder so einen grauen, nieseligen Tag, ja. Gibt es heute noch was, wo du dich drauf freust?
Ich freue mich in der Tat ein bisschen aufs Wochenende, muss ich wirklich sagen. Also das klassische Geschäft ja nicht da ist im Moment, ich bin trotz alledem, also 10 Stunden, 12 Stunden am Tag in der Firma, und um die ganzen Themen auch voranzutreiben oder so, wie es Corona-konform möglich ist, unterwegs. Und also anstrengend. Also ich freue mich in der Tat wirklich im Moment auf die Wochenenden und dass es ein bisschen ruhiger ist. Ja, wir sind leider ja alle etwas eingeschränkt, aber wie bei euch in der Gegend ist hier auch zum Glück ein bisschen Land drumherum. Wir haben den Rhein, an dem wir spazieren gehen können. Und dann freue ich mich eigentlich immer so dann am Wochenende, auch wenn es grau ist, also wenn es zumindest nicht regnet, wirklich zwei Stunden oder 3 Stunden mal wirklich raus in die frische Luft und laufen können. Da freue ich mich drauf.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Ein tolles Gespräch, es war inspirierend und ich glaube mit dem Thema des KI-Supermarktes muss ich dich direkt auch nochmal in den KI-Talk, das ist noch so ein zweiten Talk, den wir haben, einladen.
Gerne.
Echt spannend. Also, ganz lieben Dank. Gute Zeit wünsche ich dir und
Dankeschön.
Ja, wir rocken das Jahr.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir lassen uns nicht unterkriegen.
Als Speakerin im Bereich New Work und Digitalisierung erzähle ich gerne mehr über meine Tour und die Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Bist du auf der Suche nach Speakern für dein Event? Lass uns gerne darüber sprechen. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen.